Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Zusammenhalt. Halle ein Jahr nach den Anschlägen. Besetzung. Der Streit um den Dannenröder Forst in Hessen. Und wie getrennte Väter sich gegen das Tübinger Jugendamt organisieren. Zum DLF-Magazin begrüßt Sebastian Brandau. Herzlich willkommen. Holger Stahlknecht ist Innenminister von Sachsen-Anhalt und er hat mit einer Aussage in dieser Woche für Empörung gesorgt. Bei der Vorstellung des neuen Programms Antisemitismus des Bundeslandes hatte der CDU-Politiker vorgerechnet, wie viele Stunden Polizisten zusätzlich eingesetzt werden müssten, um jüdische Einrichtungen zu beschützen, und das kurz vor dem Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle. Diese 1500 Stunden, so hatte Stahlknecht vorgerechnet, die fehlten woanders. Und deswegen könne die Polizei nicht bei jeder Anforderung pünktlich sein. Die Empörung war groß, Stahlknecht versuchte sich zu entschuldigen. Viele Fragen bleiben ein Jahr nach dem Anschlag, als der Polizei in Halle nicht einmal klar war, dass am 9. Oktober 2019 der höchste jüdische Feiertag begangen wurde. Zwei Menschen starben außerhalb der Synagoge, ein Massaker dort hat allein die massive Eingangstür verhindert. Unüberhörbare Dissonanzen in Sachsen-Anhalt also, doch es gibt auch viel Unterstützung für die jüdische Gemeinde und ein neues Gefühl des Zusammenhalts. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hat in den vergangenen Monaten für uns die Situation in Halle beobachtet.
Mitte September ist es Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. In Halle allerdings wird nicht in der Synagoge gefeiert, sondern im Stadthaus. Dort, wo normalerweise Lokalpolitiker über Müllentsorgung oder den Gebrauch von E-Scootern entscheiden, sitzen nun rund 60 Juden. In die Synagoge hätten mit Abstandsgebot nur etwa 20 Leute reingepasst. Nun sitzen sie hier, Männer und Frauen, durch Garderobenständer getrennt, an denen blaue und weiße Tücher hängen. Vorne steht Kantor Roman Yossel Remis, 32 Jahre alt, schmaler Anzug, 3-Tage-Bart. Er ist der Vorbeter der jüdischen Gemeinde in Halle und wegen Corona der Einzige, der singen darf.
Wenn die Gemeinde mitsingt, ist es ein ganz anderes Erlebnis. Und sonst ist es ein bisschen traurig, ziemlich einsam für mich, vorne zu stehen und alleine vorzusingen.
Roman Remis ist seit 9 Jahren Kantor der jüdischen Gemeinde in Halle. Das vergangene Jahr wird ihm wohl für immer in besonderer Erinnerung bleiben. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versuchte ein Attentäter in die Synagoge einzudringen. Er hörte den Mann, der nur von der massiven Eingangstür der Synagoge aufgehalten wurde und der anschließend Jana L. erschoss. Der versuchte Anschlag auf die jüdische Gemeinde habe sein Weltbild erschüttert, sagt Roman Remis als Zeuge im Prozess in Magdeburg aus. Kurzzeitig habe er mit dem Gedanken gespielt, nach Israel zu gehen, doch dann habe er in Halle eine Welle der Solidarität erlebt. Deutschland sei seine Heimat, sagt Roman Remis.
All die Menschen, die in der Synagoge waren in Yom Kippur, sind jetzt auch wieder erschienen. Und wir sind gerade in diesen Räumlichkeiten mitten in der Stadt, weil das jüdische Leben gehört mitten auch im Leben. Das ist, wir sind Teil der Gesellschaft und wir verstecken uns nicht. Und deswegen so verspüre ich es auch von den Menschen. Also keiner hat mir gesagt, ich verlasse das Land.
Antisemitismus innerhalb der Gesellschaft? Den habe es immer schon gegeben, sagt Roman Remis. Was den Kantor noch mehr besorgt, sind die rechtsextremen Verdachtsfälle bei der Polizei.
Wenn die Sicherheitskräfte, wenn man darüber nachdenkt, dass die Person, die sozusagen jetzt mich bewacht, ja, also die Polizei oder andere Behörden, Antisemiten sind oder Rassisten, das macht mich schon mulmig. Das ist ein unangenehmes Gefühl, da gibt es ja dann kein Vertrauen. Und wenn es kein Vertrauen in den Sicherheitsbehörden gibt, das ist kein gutes Fundament für eine Demokratie.
Auch Roman Remis hat Vertrauen verloren. Vor wenigen Monaten gab es einen Vorfall. Unbekannte hatten Hakenkreuze aus Papier vor der jüdischen Gemeinde ausgelegt. Die Polizei kam und einer der Beamten soll die Hakenkreuze eigenmächtig entfernt haben. Das Ganze wurde von der kleinen Überwachungskamera am Haus der jüdischen Gemeinde festgehalten. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle wegen versuchter Strafvereitelung im Amt. Auf Anfrage des Deutschlandfunks schreibt die Polizeidirektion Halle dazu, Zitat: Der Polizeibeamte wurde in eine andere Dienststelle der Behörde umgesetzt, wo er noch heute Dienst verrichtet. Zitat Ende. Nach Abschluss des Strafverfahrens werde ein laufendes Disziplinarverfahren fortgesetzt. Und weiter, der Vorfall sei nach Bekanntwerden intensiv mit Führungskräften und Mitarbeitern besprochen worden.
Und ich darf euch ganz herzlich zu dieser Kundgebung gemeinsam mit der Initiative 9. Oktober Halle und Berlin begrüßen.
Mittwochnachmittag eine Demonstration in Halle mit einigen 100 Teilnehmern. Dazu aufgerufen hatte die Jüdische Studierendenunion Deutschland. Sie hat Spenden eingesammelt, nicht für die jüdische Gemeinde Halle, sondern für den Kiezdöner, 500 Meter von der Synagoge entfernt. Dort war der zweite Tatort am 9. Oktober 2019. Hier erschoss der Attentäter einen jungen Mann bei der Mittagspause. Inhaber Ismet Tekin kam mit dem Leben davon, weil die Kugel über ihm in der Mauer einschlugen. Knapp ein Jahr danach bekommt Ismet Tekin einen Spendencheck von fast 30.000 Euro überreicht. Die jüdische Gemeinde Halle hat außerdem noch Essensgutscheine für den Imbiss an ihre Mitglieder verteilt, im Wert von insgesamt 1.000 Euro. Ein Zeichen des Zusammenhalts, sagt Ismet Tekin.
Und was ich heute hier sehe, ist, wir sind bunt, sind verschiedene regionale und verschiedene Hautfarbe, verschiedene Menschen, groß, dünn, dick, hübsch, egal wie es. Das ist eine sehr schöne Solidarität.
Vor einem halben Jahr sah die Welt von Ismet Tekin noch anders aus. Der Betreiber des Kiezdöners musste fast einen Monat lang seinen Imbiss schließen. Corona, kaum Kunden und dann auch noch Schulden. Ismet Tekin sagte dem Deutschlandfunk im April:
Es ist leider ein bisschen schwierig. Also früher war auch schwierig, jetzt ist noch mehr. Es ist weniger Betrieb und macht keinen Spaß. Und auch sehr schwer, finanzielle hinzubekommen.
Es hat sich also was getan. Vor allem seitdem Ismet Tekin als Nebenkläger im Prozess in Magdeburg zugelassen wurde. Er ist einer von rund 40 Nebenklägern. Fast jeden Prozesstag hat Ismet Tekin mitgemacht. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde und Ismet Tekin, da ist über die Monate eine Schicksalsgemeinschaft entstanden. Jetzt hat Ismet Tekin neue Pläne.
Wir werden mit diesem Geld unseren Laden neu renovieren und einen Frühstückscafé dazu bringen. Mit diesem Geld, das ist Kampagne dafür gedacht. Und neue Gerichte, neue Essenkonzepte. Ich danke jeder Person, die daran teilgenommen haben.
Sagt Ismet Tekin und muss dann auch schon wieder los. Der Bundespräsident ruft gleich an. Danach ein Termin beim Oberbürgermeister. Der morgige Tag muss organisiert werden. Der 9. Oktober, der erste Jahrestag des Anschlags.
Morgen jährt sich der Anschlag in Halle zum ersten Mal. Eindrücke rund um die jüdische Gemeinde und den Kiezdöner hat unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt Niklas Ottersbach gesammelt. Jahre ist die deutsche Einheit jetzt her. Sie wurde am vergangenen Samstag Corona-konform gefeiert. Der Festakt, der alljährliche, der fand in Potsdam statt, der Hauptstadt von Brandenburg, wo es auch Ausstellungen und Diskussionsrunden gab. Brandenburg im Mittelpunkt, das ist nicht immer so. Das Bundesland rund um Berlin sucht immer noch ein bisschen nach sich selbst. Denn während die Gegend um Berlin immer mehr mit der Hauptstadt zusammenwächst, eine Fusion hatten die Menschen in Brandenburg 1996 abgelehnt, gibt es viele ländliche Gegenden, in denen tatsächlich eher weniger los ist. Aber gerade in den vermeintlich leeren Räumen sehen viele derzeit neue Chancen. Andere haben das auch schon 1990 gesehen, wie unser Landeskorrespondent in Brandenburg Christoph Richter schildert.
Schokolade wird geschmolzen, fließt in große Behälter. Es duftet so köstlich, dass man am liebsten sofort hineingreifen möchte. In der Confiserie Felicitas in Hornow bei Spremberg an der polnischen Grenze werden nach der Vorgabe belgischer Chocolatiers und dem belgischen Reinheitsgebot erlesene Pralinen hergestellt.
Und das ist die typisch belgische Chocolatierarbeit, dass wir die Schokolade verarbeitbar machen und die Füllungen in die verschiedenen Pralinen reinbringen. Also Buttercremes, Ganache oder Marzipanfüllungen.
Rudele Mathissen ist zusammen mit ihrem Mann 1992 aus dem belgischen Leuven in den Landkreis Spree-Neiße gekommen, um Pralinen herzustellen. Mit zwei Mitarbeitern ging es los. Jetzt hat das Unternehmen 75 Angestellte und macht, nach eigenen Angaben, einen Jahresumsatz von etwa 3,5 Millionen Euro.
Viele haben uns gesagt, das kann nie was werden, weil sie mitgekriegt hatten, das ist ein Luxusprodukt, sodass wir von 92 bis 98 in einem alten Stall gearbeitet haben und Leute echt mit rumpfender Nase, was wollen die hier in einem alten LPG-Stall? Aber wir haben das dann in 98 schon sehr schön ausbauen können. Ja, dann ist die Nachfrage so schnell gestiegen.
Brandenburg besteht nicht nur aus Kiefernwäldern und Sandböden, sondern war immer auch schon von Erfindergeist geprägt. Bis 1945 war Brandenburg ein Teil Preußens. Nach 1945, nach der Neugliederung der Länder, hatte Brandenburg auf Betreiben der DDR nur 5 Jahre Bestand. 1990 wurde es neu gegründet und kam nur schwer auf die Beine. Industriestandorte wie das Stahlwerk Brandenburg an der Havel oder der einst weltweit größte Braunkohleveredelungsbetrieb, das VEB-Gaskombinat Schwarze Pumpe bei Spremberg, waren zumeist marode Dreckschleudern, Betriebe, die abgewickelt, zurückgebaut wurden. 2/3 der industriellen Arbeitsplätze fielen weg. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke kann sich gut erinnern, wie es damals war. In seiner Heimatstadt Forst, das mal als das Manchester des Ostens galt, wurde innerhalb nur eines Jahres jeder 3. arbeitslos.
Was damals passiert ist, dass innerhalb von eigentlich ein paar Monaten zigtausende Arbeitsplätze weggefallen sind, das hat schon schwere Spuren hinterlassen, auch mental.
Heute schwärmt der Sozialdemokrat vom Aufbruch und zählt auf. In Grünheide, östlich von Berlin, will der US-Unternehmer Elon Musk Elektroautos im großen Stil bauen. In Dahlewitz wird an elektrisch angetriebenen Flugzeugen geforscht. In Cottbus soll nach Angaben der Deutschen Bahn europaweit das modernste Bahnwerk entstehen. Der Ministerpräsident ist überzeugt. Brandenburg könne in naher Zukunft Baden-Württemberg und Bayern nicht nur ein-, sondern überholen, wie er kürzlich in einer Rede in Potsdam sagte.
Ich habe Elon Musk gesagt, we are still hungry for success. Wir sind immer noch hungrig. Wir sind ein Land, das nicht nur offen ist für Wirtschaft, sondern das der Wirtschaft die Tür und Tor breit öffnet.
Ganz so euphorisch sieht Katharina Hölzle die Entwicklung nicht. Sie ist Professorin für IT-Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut, einem An-Institut der Universität Potsdam. Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Entwicklung, die die Bundesregierung berät.
Das ist nicht mal mehr visionär, das ist also tatsächlich schon fast ein Himmelfahrtskommando zu sagen, wir wollen jetzt Baden-Württemberg und Bayern überholen. Denn wir können sicherlich nicht die 50 Jahre, die dort im Ländle und auch in Bayern die Wirtschaft aufgebaut wurde, so mal eben mit einem Pinselstrich innerhalb von 2 Jahren einholen.
Denn ohne Berlin als Kraftfeld inmitten von Brandenburg, ohne die Milliarden aus dem Kohleausstieg, sähe es anders aus. Und Katharina Hölzle befürchtet, dass viele der neuen Arbeitsplätze nicht im Hightech-Sektor angesiedelt sind, eher verlängerte Werkbank, befürchtet die Wirtschaftsexpertin. Etwa anhand der Patentaktivitäten zeige sich, dass Brandenburg kein Land der Erfinder sei. Im Bundesvergleich liegt Brandenburg bei den Patentanmeldungen lediglich auf Platz 12. Um das zu ändern, um aus Brandenburg ein Kreativlabor zu machen, brauche es zudem mehr Weltoffenheit als bisher, so die Wirtschaftsexpertin und Beraterin der Bundeskanzlerin Katharina Hölzle. Und man müsse mehr auf junge, kreative, gestresste Großstädter setzen, ihnen in der Provinz eine Bleibe zum Arbeiten und Leben bieten.
Wir brauchen tatsächlich 5G an jeder Milchkanne und wir brauchen aber dann auch einen öffentlichen Nahverkehr, der es mir dann ermöglicht, auch nach Grünheide oder nach Frankfurt oder in einer guten Taktfrequenz zu kommen.
Zukunftsmusik nennt das linken Politiker Sebastian Walter, Fraktionschef seiner Partei im Brandenburger Landtag. Die Städte und Kommunen seien saniert, die Arbeitslosigkeit ist mit 6,2% tatsächlich niedrig, gesteht er, mit Blick auf die 90er Jahre. Damals war die Arbeitslosigkeit mit knapp 20% dreimal so hoch. Aber das sei nur eine Seite der Medaille.
Und da, glaube ich, ist noch viel zu tun und sollte möglichst schnell getan werden, weil ich finde, ich will im 50. Jahr nicht noch weiter darüber reden, warum die Menschen in Ostdeutschland deutlich weniger verdienen als im Westen.
Der Potsdamer Buchhändler Carsten Wist kann mit einer derart negativen Sichtweise wenig anfangen. Seinen Laden hat er am 2. Juli 1990 aufgemacht, einen Tag nach der Währungsunion. Wist erinnert daran, wie es 1990 war, als alles noch in Schutt und Asche lag, wie er es etwas überspitzt formuliert. Seither habe sich das Land gewandelt, zum Guten.
Ich fahre mit meinem Rennrad viel durch die Gegend und halt Stopp, wer da irgendwie groß rumjammert, das verstehe ich nun wahrlich nicht. Für das, was passiert ist, ist das einfach großartig.
Brandenburg, 30 Jahre nach der Gründung des Bundeslandes, darüber berichtet für uns unser Landeskorrespondent Christoph Richter. An Hessen führt kein Weg vorbei. Diese Autobahnschilder kennen Sie vielleicht auch von einer Fahrt nach oder durch Hessen, das als eines von drei Binnenländern in der Mitte Deutschlands liegt und durch das sowohl in Nord-Süd- als auch in Ost-West-Richtung vielbefahrene Autobahnrouten führen. Leicht sichtbar auf einer Landkarte ist das dichte Netz nicht nur in Ballungsräumen wie um Frankfurt, sondern auch um Städte wie Gießen oder Kassel. Aber natürlich gibt es auch in Hessen Gegenden, in denen es etwas weiter ist bis zur nächsten Autobahn, etwa im dünner besiedelten Nordwesten. Dort wird seit Jahrzehnten an der Autobahn 49 geplant, für die demnächst nun ein Wald gerodet werden soll, der inzwischen bekannt gewordene Dannenröder Forst. Vor dieser Sendung habe ich mit meinem Kollegen in Hessen, Ludger Fittgau, gesprochen und ihn zunächst gefragt, die Vorplanungen für die A49, die reichen ja schon Jahrzehnte zurück. Was genau soll die A49 verbinden und wer profitiert von ihr?
Diese Autobahn, Herr Brandau, verbindet die Regionen Nordhessen, also den Raum Kassel, mit Mittelhessen. Das sind Marburg und Gießen und die umliegenden Gemeinden. Und dann anschließend natürlich geht es weiter Richtung Südhessen, Rhein-Main-Ballungsraum. Das ist also eine direkte Verbindung von Nord nach Süden durch Hessen. Wer profitiert von dieser Autobahn, würde profitieren? Zum einen die Stadt Allendorf. Das ist ein 20.000 Einwohnerort in Mittelhessen mit allerdings 12.000 Industriearbeitsplätzen. Das ist eine ganze Menge. Und diese lokale Industrie macht Druck, die will diese Autobahn, die Stadt bekäme zwei Autobahnanschlüsse und es würde auch für die Ökonomie, für die Wirtschaft der Stadt eine Menge bedeuten, so wird argumentiert. Außerdem profitieren wollen Dörfer in Mittelhessen, durch die möglicherweise weniger Lkw-Verkehr läuft. Die dritte Gruppe, die dann profitieren könnte, das sind Pendler, die nach Kassel, also aus Mittelhessen nach Kassel oder auch nach Südhessen pendeln. Und da könnten sie 30 bis 45 Minuten kürzere Fahrzeit haben. Und das wäre auch ein wichtiger Punkt.
Es gibt in der Region aber auch Proteste gegen den Bau, schon auch seit Jahrzehnten. Wie äußern die sich jetzt aktuell und wie sind da die Argumente?
Das sind natürlich auch große Argumente. Zum einen, der Klimawandel ist dramatischer geworden. Seit 4 Jahrzehnten gibt es die Planung für diese Autobahn. Wir haben aber jetzt ein großes Waldsterben in Hessen aufgrund des Klimawandels. Hessen ist ein Land mit ganz viel Wald, gehört zu den waldreichsten Ländern Deutschlands, mit neben Rheinland-Pfalz. Und 10.000 Hektar dieses Waldes sind aktiv gestört und auch wirklich richtig geschädigt. Das sind also große Flächen. Das ist so groß wie ein Nationalpark im Hunsrück beispielsweise. Und man hat dieses Waldsterben und will dann jetzt auch noch guten Wald abholzen. Das ist ein ganz wichtiges Argument der Waldbesetzer. Wir haben hier im Dannenröder Wald einen wirklich großen Eichenbestand. Das ist ein toller Mischwald. Gerade Eichen gelten als besonders klimaresistent. Und da möchte man eben, dass diese Bäume erhalten werden. Das ist ein ganz wichtiges Argument. Dritter Punkt. Die Profiteure, also sozusagen eines intakten Waldes hier dort in dieser Region, das sind die Bürgerinnen und Bürger von Frankfurt am Main. Denn die bekommen rund ein Viertel ihres Trinkwassers aus dem Vogelsberggebiet. Das ist ganz wichtig und das ist zwar auch umstritten, weil natürlich wird auch viel Wasser abgepumpt und teilweise hat auch der Vogelsberg nicht mehr genug Trinkwasser im Sommer. Also gibt es einzelne Orte, die auch schon Wasserprobleme haben. Da gibt es einen Konflikt mit der Stadt, aber noch profitiert die Stadt, die Main-Metropole Frankfurt am Main, von diesem Trinkwasser aus dem Vogelsbergbereich. Das sind die drei zentralen Argumente für den Erhalt des Dannenröder Forstes.
Seit dem 1. Oktober ist ja im Dannenröder Forst die Schonzeit zu Ende, dürfen eben diese Rodungsarbeiten beginnen. Es gab auch Bilder von ersten Bäumen, die gefällt werden. Wie ist da aktuell die Situation in und um den Dannenröder Forst?
Ja, es gibt seit etwa 2 Wochen diese Rodungsarbeiten. Tatsächlich seit dem 1. Oktober ist es ja möglich. Und es hat auch angefangen in kleineren Bereichen, im Herrenwald und in einem anderen kleineren Bereich, wo es sozusagen Nebenaktionen gab von Besetzerinnen und Besetzer. Die Besetzer sind seit rund einem Jahr dort, sind natürlich in den letzten Wochen auch mehr geworden. Viele Organisationen rufen auf, Fridays for Future, Robin Wood. Viele Klimaaktivisten, junge Leute sind dort im Wald. Und die haben da auch wirklich, glaube ich, etwa 60 Baumhäuser mittlerweile gebaut. So genau kann man das gar nicht zählen, weil es kommen auch täglich welche dazu. Es sind auch schon welche abgeräumt worden, aber in dem zentralen Wald, im Dannenröder Wald, da haben wir ein großes Widerstandscamp. Die Häuser sind teilweise in 20 Meter Höhe in diese Eichen hineingebaut. Das heißt, sie sind auch schwer zugänglich und man sieht, das wird auch für die Polizei ein großes Problem und eine große Aufgabe sein, diesen Wald dann auch so zu räumen, dass niemand verletzt wird, weil das ist natürlich auch eine heikle Sache, aus 20 Meter Höhe Leute herauszuholen aus diesen Bäumen.
In Hessen ist ja eine schwarz-grüne Koalition an der Regierung. Wirtschafts- und Verkehrsminister ist der Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir. Und während sich gestern auch nochmal im Bundestag gab es eine Diskussion und vorher schon hatten sich die Bundesvorsitzenden der Grünen und eben auch die Bundestagsfraktion für einen generellen Stopp von Autobahnbauten ausgesprochen und damit auch für einen Stopp der A49. Und im Gegensatz dazu stehen die hessischen Grünen, steht Al-Wazir eben zum Ausbau der A49 und damit eben auch zur Rodung der Wälder, die Sie eben beschrieben haben. Wie argumentieren da die hessischen Grünen, dass sie das anders sehen als die Bundesgrünen?
Die hessischen Grünen sagen, wir waren eigentlich immer gegen den Ausbau dieser Straße. Wir konnten uns politisch nicht durchsetzen. Wir haben dann im Koalitionsvertrag mit der CDU das unterschrieben, weil ohnehin die Mehrheit in Hessen für diese Straße ist. Es gäbe auch keine Landtagsmehrheit. Das ist so. CDU, SPD, FDP, AfD sind für diese Straße, lediglich die Grünen und die Linken in Hessen sind gegen die Straße, natürlich eine absolute Minderheit. Dasselbe auch im Bundestag, es ist ja eine Bundesautobahn, so argumentieren auch die hessischen Grünen. Und auch dort gibt es eine klare Mehrheit für diese Autobahn. Das heißt, wenn man jetzt aus der Koalition rausgehen würde, wegen dieses Projektes, so argumentieren die hessischen Grünen, hätte man nichts gewonnen. Man hätte sozusagen, würde dann eine neue Regierungskoalition haben, die immer auch eine Straßenbefürwortermehrheit hätte. Das ist das Argument, also ein realpolitisches Argument. Wir können die Straße nicht verhindern, also gehen wir jetzt nicht aus der Regierung, bleiben dort und versuchen sozusagen langfristig etwas zu verändern. Das ist, glaube ich, die Position der hessischen Grünen.
Das heißt, der Streit um diese Autobahn, der bedroht jetzt keineswegs die schwarz-grüne Koalition?
Das ist natürlich eine heikle Sache. Die Grünen sind in der Zwickmühle. Sie haben es ja schon gesagt, Bundesgrüne kommen in den Wald, am Wochenende der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, und stellen sich gegen die Straße. Und das ist natürlich auch eine Kritik an der Passivität der Landesgrünen in Hessen. Die haben zwar auch angeboten, dass sie als parlamentarische Beobachter dorthin gehen können, weil sie möchten natürlich keine Gewaltsituation und keine Eskalation. Aber da sagen die Waldbesetzer, nein, wir wollen eigentlich diese Landesgrünen nicht hier sehen. Die sind uns zu passiv. Diese Zwickmühle, da stecken die Grünen drin, da kommen sie nicht raus. Das ist eben, wenn man sich auf Koalitionen einsetzt, wo klimapolitische Ziele dann zumindest partiell in den Hintergrund gerückt werden. Und das ist ja hier so. Also ich meine, der Wald hilft einfach dem Klima und das ist ein großes Thema, eine große Sache, gerade für junge Aktivisten. Dann haben diese jungen Aktivisten geraten in einen Widerspruch zu den Grünen und umgekehrt. Und das lässt sich auch nicht auflösen. Deswegen gibt es ja auch einzelne Diskussionen in einzelnen Bundesländern von jungen Klimaaktivisten, möglicherweise eine eigene Partei zu gründen und eine Klimapartei. Das ist auch in Baden-Württemberg so. Also das ist ein Problem für die Grünen. Sie müssen das Gespräch mit diesen jungen Umweltschützern, Klimaaktivisten suchen und müssen eigentlich verhindern, dass sich neben den Grünen dann noch eine zweite Bewegung und auch Partei möglicherweise etabliert.
Also viel Bewegung. Die Bäume dort sind besetzt, die Räumung und Rodung ist beschlossene Sache, ja auch höchst richterlich. Wie geht es nun weiter im Dannenröder Forst? Mit welcher Vehemenz eben in dieser Auseinandersetzung zwischen letztendlich ja Polizei und denjenigen, die besetzen, mit welcher Vehemenz rechnen Sie da auch?
Mit großer Vehemenz. Die Frage ist, ob alle bei gewaltlosen Aktionen bleiben, also ob der gewaltlose Widerstand als Prinzip bleibt. Da gibt es manchmal Zweifel an einzelnen Aktivisten, die sehr radikal auftreten. Aber im Prinzip bisher der Konsens im Wald ist, glaube ich, zu sagen, wir agieren gewaltfrei. Die Polizei muss genauso vorsichtig agieren, schon um die Regierungskoalition in Hessen nicht zu gefährden. Also sozusagen Gewalt wäre auch ein Problem, wirklich ein Problem für die Regierung. Das heißt also, es wird sehr lange dauern, das sagt die Polizei auch, wahrscheinlich wochenlang, bis man wirklich die letzten Aktivisten aus diesem dichten Wald, aus diesem schönen Wald herausgeholt hat, der schwer zugänglich ist. Das muss man so, glaube ich, beschreiben.
Und wie schätzen Sie das ein? Könnte der Dannenröder Forst ein zweiter Hambacher Forst werden?
Also die Polizei schätzt es so ein. Sie geht davon aus, dass die Auseinandersetzung sogar schwieriger wird für sie als der Hambacher Forst. Einfach weil die Lage da so ist, so dicht, das ist so dicht dort der Wald. Die Leute sind sehr erfahren. Teilweise sind auch Aktivisten aus dem Hambacher Forst dort hineingekommen. Also das muss man schon sagen, die Ordnungskräfte rechnen mit einer verschärften Auseinandersetzung dort.
So die Einschätzung unseres Landeskorrespondenten Ludger Fittkau zum geplanten Bau der Autobahn 49 in Nordhessen. Mit Ludger Fittkau habe ich vor der Sendung gesprochen. Kanzlerin Dr. Merkel, Bundespräsident Dr. Steinmeier, Professor Dr. Karl Lauterbach. Akademische Titel können nützlich sein für die politische Karriere, manch einer ist aber auch darüber gestolpert, weil er oder sie den Titel zu Unrecht trug. Der ehemalige Verteidigungsminister zu Guttenberg wäre da nur ein Beispiel. Die AfD schließlich begann als sogenannte Professorenpartei unter ihrem ersten Vorsitzenden, dem Professor Bernd Lucke. Als Professor hatte sich auch ein AfD-Kandidat für die Europawahl 2018 vorgestellt, Gunnar Beck, für die AfD später ins Europaparlament gewählt, für diesen Titel inzwischen nicht mehr. Im Juni hat das Europaparlament die Immunität Becks aufgehoben. Die Staatsanwalt hatte schon vorher ermittelt gegen ihn wegen Verdachts auf Titelmissbrauch. Politisch aber könnte sein mutmaßlich falscher Titel für ihn folgenlos bleiben, hat Moritz Küpper recherchiert.
Anfang des Jahres steht Gunnar Beck am Rednerpult im Europaparlament.
Thank you, Mr. President.
Brexit-Debatte. Beck, 54 Jahre Jurist, arbeitete als Hochschullehrer in London, sitzt nun seit 2 Jahren für die Alternative für Deutschland, kurz AfD, im Europaparlament. Er dankt vor allem seinen britischen Kollegen, die wegen des Brexits zum letzten Mal da sind.
Dear colleagues, especially those who are here for the last time.
Zustimmung im Parlament. Becks britischer Akzent ist unüberhörbar. Doch der in Düsseldorf geborene Beck ließ sich nicht in England, sondern in Deutschland ins Europaparlament wählen.
Ich bin Professor und Fachanwalt für EU-Recht in London.
So hatte sich Beck im November 2018 auf dem Parteitag der AfD in Magdeburg als Kandidat für die Europawahl vorgestellt. Mit professoraler Autorität klagte Beck Rechtsbruch durch die Institutionen der EU an und stellte sich vor als
Verfasser der einzig ehrlichen und dennoch beachteten Studie zum EuGH, das heißt des Gerichts, das regelmäßig Unrecht zu EU-Recht erklärt.
Der Lohn, er wurde auf Platz 10 der AfD-Liste gewählt. Das Problem, Gunnar Beck ist kein Professor, zumindest nach deutschem Recht. Kurz vor der Europawahl im Mai 2019 berichteten das Internetfachforum Verfassungsblog sowie der Deutschlandfunk darüber.
Die Tätigkeit des britischen Reader sei mit einer deutschen Professorenstufe nicht zu vergleichen und stehe auch in England unter der Professur, heißt es im Düsseldorfer Ministerium. Auch die Bezeichnung Fachanwalt für EU-Recht, mit der sich Gunnar Beck schmückt, ist in Deutschland unzulässig.
Die Aufregung war groß. Das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium beschäftigte sich mit dem Fall, da Beck Neuss als deutschen Wohnort angegeben hatte.
Wir haben den Fall geprüft und haben Herrn Dr. Beck das Ergebnis mitgeteilt,
sagte damals Ministeriumspressesprecher Jochen Mohr. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfe das Ministerium zwar keine detaillierten Angaben machen, doch Mohrs Wortwahl Dr. Beck ist aussagekräftig genug.
Nach unserer Kenntnis gibt es derzeit keinen Anhaltspunkt dafür, dass Herr Dr. Beck den Professorentitel weiterführt.
Doch weil die Medienberichte damals zu spät kamen, weil sein Name und Titel schon auf den Wahlzetteln für knapp 65 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland stand, sowie eine Korrektur nach Angaben des Bundeswahlleiters nicht mehr möglich war, da die Briefwahlunterlagen bereits verschickt waren, konnte Beck als Professor kandidieren und ins Parlament einziehen.
Naja, das war der aktuelle Anlass, dass wir gehört, gelesen haben in der Zeitung von Gunnar Beck. Dann haben wir uns hingesetzt. In der Mittagspause war das Thema, so beim Mittagessen in der Arbeitsgruppe, und haben überlegt, wie können wir denn sowas eigentlich abschätzen, ob das jetzt einen Unterschied macht oder nicht.
Thomas Geschwendt ist Professor für Politikwissenschaften der Universität Mannheim, spezialisiert auf quantitative Methoden. Die Causa Beck war für sein Team und ihn Anlass, mal zu schauen, ob ein Professorentitel, egal ob richtig oder falsch, einen Effekt hat. Mit Hilfe von CDU-Ergebnissen aus der Vergangenheit erstellten die Wissenschaftler eine Studie und legten ihr Rechenmodell auf die AfD-Liste an, auf der neben Gunnar Beck noch ein zweiter Professorentitel aufgeführt war.
Und dann kam eben raus, wenn der Professorentitel eben weg wäre, dieser zweite, wie er korrekterweise hätte sein sollen, würden die mit einer Wahrscheinlichkeit von 77% eben ihren 11. Sitz verlieren. Das ist ein ziemlich großer Wert, erstaunlicherweise. Hat uns auch selber überrascht.
Geschwendt spitzt es sogar noch zu.
Ist ein bisschen wie Doping. Also vielleicht könnte man so sehen, dass wir die Rolle von so einem Videoschiedsrichter jetzt gespielt haben und haben so angeguckt, sozusagen mit ein bisschen Zeitverzögerung, welchen Effekt hatte das. Wobei die Kritik an dem Punkt war ja eigentlich schon da. Also hätte man vielleicht schon vorher reagieren müssen. Aber das ist jetzt eine juristische Frage. Da weiß ich nicht Bescheid, wie viel man da hätte früher noch eingreifen können.
Das Ermittlungsverfahren wurde zunächst wegen der Immunität des Beschuldigten, welche ein Verfahrenshindernis darstellt, vorläufig eingestellt. Das Europäische Parlament hat jetzt die Immunität des Beschuldigten aufgehoben, sodass die Ermittlungen in dem Verfahren wieder aufgenommen wurden und derzeit noch andauern.
Sagt Laura Hollmann, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf im Sommer dieses Jahres. Über 2 Jahre nach der Wahl, denn Beck genoss Immunität. Doch zeigt das nicht ein Problem? Kann jemand sich einfach mit einem Titel schmücken, seine Wahlchancen verbessern und dann, mit Hilfe von Immunität, die weitere Verfolgung so lange hinauszögern, bis schon einige lukrative Parlamentsjahre hinter ihm liegen?
Der Titelmissbrauch wird mit Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder mit Geldstrafe bestraft,
sagt Hollmann zum juristischen Strafmaß. Doch politisch? Scheint der mutmaßliche Titelmissbrauch folgenlos zu bleiben. Weitere Recherchen scheinen dieses Dilemma zu bestätigen. Vom Bundeswahlleiter muss Beck beispielsweise keine Konsequenzen fürchten. Unsere Arbeit ist vorbei, wenn sich das Parlament konstituiert hat, heißt es aus dessen Büro im Wiesbaden gegenüber dem Deutschlandfunk. Rechtlich wäre es nun am Bundestagspräsidenten einzugreifen. Im Jahr 2010 machte beispielsweise der Fall Dieter Jasper Schlagzeilen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete hatte einen Doktortitel geführt, diesen nach seiner Wahl aber abgelegt. Begründung: Er sei in Deutschland nicht anerkannt. Die Opposition protestierte, forderte den Rücktritt. Der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert beschied jedoch, keinen Einspruch einzulegen. Nachdem das gegen Jasper angestrengte Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Münster gegen eine Zahlung von 5.000 Euro eingestellt wurde. Jasper habe zwar Titelmissbrauch begangen, aber seine Schuld sei durch eine geständige Einlassung und Reue gekennzeichnet. Der Fall Beck nun offenbart aber ein grundsätzliches Dilemma, sagt auch Politikwissenschaftler Geschwendt.
Also ich glaube, was man auf jeden Fall weiß, ganz sicher, dass solche Titel, die bringen erstmal Stimmen. Jetzt ist natürlich das ein Problem, weil das ist ja eine Chancenverzerrung sozusagen. Also die AfD hat dadurch, dass da ein falscher Professor auf der Liste war, hat sie was vorgegaukelt, was sie eigentlich gar nicht hätte machen sollen und dadurch womöglich einen Wettbewerbsvorteil erlangt. Und das ist natürlich problematisch.
Im Bundesinnenministerium, dem zuständigen Gesetzgeber, heißt es jedoch:
Fragen der Ausgestaltung des Wahlrechts sind nach langjähriger Staatspraxis Sache des Deutschen Bundestags. Die Bundesregierung bringt in diesem Bereich üblicherweise keine eigenen Initiativen ein. Ob wegen Unregelmäßigkeiten im Vorfeld der Bundestagswahl ein Wahlfehler vorliegt, prüft nach Artikel 41 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Wahlprüfungsgesetz der Deutsche Bundestag. Er bedient sich dazu seines Wahlprüfungsausschusses.
Eine Anfrage zum Fall Beck bleibt von der Bundestagsverwaltung jedoch unbeantwortet, genauso wie eine Anfrage an die Bundespartei AfD. Und auch Gunnar Beck äußert sich auf die Frage, ob er, sollte seine strafrechtliche Schuld festgestellt werden, sein Mandat zurückgeben werde, nicht. Leider kann ich Ihnen zurzeit keine Auskunft hinsichtlich der laufenden Ermittlungen geben, schreibt er zurück.
Der Europaabgeordnete der AfD, Gunnar Beck, stand als Professor auf dem Wahlzettel, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Politisch aber scheint das Ganze für ihn folgenlos zu bleiben. Über den Fall berichtet unser Landeskorrespondent für Nordrhein-Westfalen, Moritz Küpper. Die Corona-Infektionszahlen steigen wie im Frühjahr, ein Zeitraum, in dem es in Deutschland zwar keinen wirklichen Lockdown gab, aber viele Paare und Familien auf einmal deutlich mehr Zeit miteinander verbracht haben. Die Statistiken sind noch nicht ausgewertet, neben der Rückbesinnung aufeinander dürfte das Zusammenrücken aber auch einige in ihrem Trennungs- oder Scheidungswunsch bekräftigt haben. Knapp 150.000 Ehepaare wurden 2019 geschieden, gut 70.000 davon mit minderjährigen Kindern. Wie es nach Trennung oder Scheidung mit den gemeinsamen Kindern weitergeht, ist sehr individuell, allerdings hat sich auch der rechtliche Rahmen immer wieder geändert. Beide Eltern sollen ihr Kind regelmäßig sehen können, was nicht immer klappt. Benachteiligt sehen sich dabei meist die Väter. In Tübingen haben sich einige Väter zusammengetan, um gegen das Jugendamt dort vorzugehen. Über den Fall berichtet Christian Gampert.
5 Jahre, so lange hat der Arzt Gregor Castrion Oberndorfer seine Kinder nicht gesehen. Weil die Mutter das verhindere, sagt Oberndorfer. Seit dem Auszug der Mutter aus der gemeinsamen Wohnung bestehe kein Kontakt. Das Tübinger Jugendamt sehe diesem Treiben zu und bleibe weitgehend untätig, so der enttäuschte Vater.
Leider muss ich sagen, dass ich von einer Beratungspraxis im Jugendamt Tübingen kaum sprechen kann. Es ist eher eine Nichtberatung, eine fehlende Unterstützung und ein langes Hinhalten von Vätern und eben speziell in meinem Fall seit 5 Jahren.
Die Vorwürfe von Castrion Oberndorfer und einer Reihe weiterer Tübinger Väter richten sich gegen namentlich genannte Jugendamtsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gäbe hier Unterdrückung von Informationen, Untätigkeit, parteiisches Agieren zugunsten der Mutter, sagen die Väter. Die Strategie des Jugendamts sieht in den Augen von Castrion Oberndorfer so aus,
dass man sich nach Möglichkeit nicht äußert, dass man an Gerichtsterminen nicht teilnimmt, dass man sogar von Oberlandesgerichtsterminen, bei denen 4 Oberlandesrichter sich mehrere Stunden mit Anwälten, mit dem Verfahrensbeistand der Kinder und mit den Eltern und deren Anwälten auseinandersetzen, dass man es nicht für nötig hält, an solchen Terminen teilzunehmen und selbst wenn dann dort Vereinbarungen getroffen werden, dass man sie weder umsetzt, noch aktiv Kontakt zu den Eltern sucht.
Die Väter leiden unter der zunehmenden Entfremdung von ihren Kindern. Ein unhaltbarer Zustand auch für die Kinder, sagen sie, und sehen sich auf die Unterhaltszahlungen reduziert. Das Jugendamt dagegen betont, es handle sich hier nur um einen kleinen Prozentsatz von Fällen. Zerstrittene Paare seien das, und es sei besser, die Kinder aus dem Konflikt herauszuhalten. Der Tübinger Jugendamtsleiter Bernd Hillebrand sieht es so.
Die beste Lösung fürs Kind ist, wenn nach der Trennung auf der Paarebene die Eltern in Funktion bleiben können, und zwar auf einem möglichst hohen Niveau. Das heißt, dass das Kind von beiden Elternteilen regelmäßig gesehen wird.
Kann das Jugendamt eine solche Lösung nicht erreichen, sei man machtlos. Eine Diskriminierung von Vätern sieht Hillebrand nicht. Gregor Castrion Oberndorfer hält dagegen,
dass Jugendamtsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Tübingen teilweise auf E-Mails gar nicht reagieren, dass sie nachweislich falsche Informationen an ein Familiengericht weitergeben, dass sie nur reagieren, wenn man ihnen Dienstvergehen wie Untätigkeit im Amt vorwirft oder massive Kindeswohlgefährdung.
Dienstvergehen, Kindeswohlgefährdung, bei solchen Worten wird auch Joachim Walter hellhörig, als Tübinger Landrat oberster Chef des Jugendamts. Nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren, hat er sich Ende August mit den betroffenen Vätern zusammengesetzt. Hochemotional sei dieses Gespräch gewesen, sagt Walter, der der CDU angehört. Aber man könne und wolle die Mütter nicht unter Druck setzen.
Der nächste Weg, wenn der Umgang entsprechend verweigert wird, ist dann der zum Familiengericht. Ja, wir haben da auch keine eigenständigen Mittel, um sozusagen diesen Umgang herbeizuzwingen.
Das Jugendamt habe durchaus die Möglichkeit, bei Verweigerung des Umgangs durch die Mütter einzuschreiten, sagt dagegen Frank Häber, einer der Tübinger Väter. Zusammen mit anderen hatte er in Baden-Württemberg den Verein Papa, Mama auch gegründet. Und er bezweifelt, dass es in Tübingen nur um wenige Fälle geht. Viele ausgegrenzte Väter gingen erst gar nicht zum Jugendamt. Die Dunkelziffer der von Umgangsverweigerung Betroffenen sei sehr groß. Es gebe keine verlässlichen Zahlen.
Die man sieht, das ist die Spitze des Eisbergs.
Der Denkfehler der Jugendämter und auch der meisten Familiengerichte sei, dass man die Kinder aus dem Elterndissens heraushalten wolle und auf eine Einigkeit der Eltern bestehe, sagt Frank Häber. Eine solche Einigkeit sei aber fast nie gegeben, sonst hätten die Eltern sich ja nicht getrennt. Die Kinder seien bei einer Trennung sowieso in einem Konflikt, den das Jugendamt eben moderieren müsse, um den Kontakt zu beiden Eltern zu ermöglichen. Und es gibt Beispiele, dass das gelingt. Bundesweit bekannt ist etwa das Jugendamt St. Augustin mit seinem Leiter Marc Serafin, das mit Coaching und Mediation Konflikte eindämmt, aber auch klar macht, dass man die eigenmächtige Umgangsverweigerung eines Elternteils nicht duldet, meint Häber.
Es werden klare Signale gesetzt, dass Kooperation wichtig ist, wichtig im Sinne des Kindes, damit es eben beide Eltern dauerhaft behalten kann.
Beim Tübinger Jugendamt hat man andere Vorstellungen. Auch ein Fragebogen, den der Tübinger Sozialforscher Hans-Peter Dürre entwickelt hat und mit dem man den Grad an Kindeswohlgefährdung durch Elternentzug bestimmen kann, kommt beim Jugendamt der Universitätsstadt nicht zum Einsatz, erklärt dessen Pressesprecherin auf Anfrage. Stattdessen bemüht Landrat Joachim Walter das Gleichnis vom kaukasischen Kreidekreis. Die Väter mögen in diesen strittigen Fällen ihre Kinder doch einfach loslassen. Den Vorwurf der Kindeswohlgefährdung durch Vaterentfremdung hält der Landrat für übertrieben. Joachim Walter.
Ich habe dann einen der Väter auch direkt darauf angesprochen, weil er immer wieder argumentiert hätte, wir würden uns der Kindeswohlgefährdung schuldig machen. Er solle doch einmal rechtlich gegen uns vorgehen, wenn er der Auffassung sei, er habe recht. Ich sehe dem mit Gelassenheit entgegen.
Der Tübinger Landrat Joachim Walter rät getrennten Vätern, die ihre Kinder nicht mehr sehen können, zur Klage. Aus Tübingen berichtete Christian Gampert. Und das war das DLF-Magazin an diesem Donnerstag. All unsere Beiträge können Sie auch noch einmal nachhören auf deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek-App. Die Redaktion der Sendung hatte Monika Dittrich, am Mikrofon war Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.